Tänään aiheenamme on saksalainen kirjallisuus. Ohjelmassa esitellään saksalaisia satuja, eräs maailman tunnetuimmista saksalaista kirjailijoista, Johann Wolfgang von Goethe, sekä Nobel-kirjailija Günter Grass. Lisäksi keskustellaan hieman myös muista kirjailijoista. Studiossa ovat Isabel, Jörg ja Pirjo.
Wir fangen mit Märchen an. Alle kennen die Gebrüder Grimm, deren Märchen bestimmt die berühmtesten in Europa sind. Jakob Ludwig Karl Grimm und sein Bruder Wilhelm Karl Grimm lebten im 18. Jahrhundert und beide waren auch Wissenschaftler und Professoren, nicht nur Erzähler. Die bekanntesten Märchen, die sie niedergeschrieben haben, sind wahrscheinlich Aschenputtel, Die goldene Gans, Dornröschen, Hänsel und Gretel, Schneewittchen, Rumpelstilzchen, Rotkäppchen, Schneeweißchen und Rosenrot und vom Fischer und seiner Frau.
Grimmin veljesten sadut ovat tuttuja myös Suomessa. Kukapa ei muistaisi omasta lapsuudestaan Tuhkimoa, Prinsessa Ruususta, Lumikkia ja Seitsemää kääpiötä, Tittelin Tuurea, Punahilkkaa, Lumivalkoa ja Ruusunpunaa. Vuosikymmenestä ja vuosisadasta toiseen Grimmin veljesten sadut ovat kiehtoneet lukijoita ja kuulijoita. Kuuntele vielä oikein tarkkaan satujen saksankieliset nimet. Seuraavaksi kuulet pätkiä saduista. Tunnistatko, mikä satu on kyseessä?
Also, Aschenputtel, die goldene Gans, Dornröschen, Hänsel und Gretel, Schneewittchen, Rumpelstilzchen, Rotkäppchen, Schneeweißchen und Rosenrot. Das erste Märchen. Das Mädchen aber wuchs heran und wurde immer schöner, und als es 7 Jahre alt war, war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Also, um welches Märchen geht es hier? Die richtige Antwort ist Schneewittchen, Lumiki auf Finnisch. Das zweite Märchen. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber ihre Großmutter, die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen vom roten Sammet, und weil ihm das so wohlstand und es nichts anderes mehr tragen wollte, bekam es einen neuen Namen nach diesem Kleidungsstück. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm, »Komm, Kindlein, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter hinaus, sie ist krank und schwach.« Um welches Märchen geht es hier? Die richtige Antwort ist Rotkäppchen, also Punahilkka.
Saksaksi sadut alkavat usein sanoilla es war einmal. Sadut kerrotaan yleensä imperfekti aikamuotoa käyttäen, koska on kyse ainutkertaisista tapahtumista menneisyydessä. Jos sinulla on tämä ohjelma äänitettynä kasetille, voit vielä kuunnella satujen pätkät uudestaan ja poimia niistä imperfektimuotoja. Satuja nimitetään usein sanalla die Geschichte, tarina, joka tarkoittaa myös historiaa, esimerkiksi kouluaineena.
Eine sehr beliebte Figur in deutschen Geschichten ist Till Eulenspiegel. Er war eine Person, die auch wirklich existierte. Na, ganz sicher kann man sich wohl nie sein. Er wurde um 1300 geboren und er machte schon als Kind viele Streiche. Sein Lebensstil war sehr unruhig, er wanderte nämlich ständig. Ein Grund dafür waren auch seine Streiche. Ab und zu musste er nach seinen Streichen schnell verschwinden. In der norddeutschen Kleinstadt Mölln kann man eine Statue von Till Eulenspiegel sehen und auch sein Grab. Sein Grabstein ist der einzige Beweis dafür, dass er wirklich gelebt haben muss. Jetzt hören wir eine Geschichte von Till Eulenspiegel. Anfangs einige Wörter, die beim Verstehen helfen. Der Knecht,
Renki.
Der Bauer,
Mahnviljelijä.
Das Ferkel, die Ferkel,
Porsas.
Der Streich, die Streiche,
Kepponen.
Die Pflaume,
Lomu.
Prügeln,
Biesta.
Zornig,
Raivostunut.
Die Erbse, die Erbsen,
Herne.
Die Ohrfeige,
Korvapuusti.
Die Ziege,
Vuohi.
Der Topf, die Töpfe,
Kattila.
Die Scherbe, die Scherben,
Sirpale. Kuunnellessasi tarinaa mieti, ymmärrätkö mitä virheitä Till tekee?
Till wird ein Bauernknecht. Tills Mutter fand für ihn Arbeit als Kleinknecht bei den Bauern. Sein Herr schickte ihn eines Tages auf den Markt, um ein paar Ferkel zu kaufen. Das tat Eulenspiegel, steckte die Ferkel in einen Sack und fragte einen Mann aus seinem Dorf, der auch auf dem Markt war, ob er den Sack auf seinen Wagen legen dürfte. Der Mann erlaubte es ihm, und so warf Till den Sack mit den Ferkeln auf den Wagen und ging seinem Vergnügen nach. Er fand eine Karre mit reifen Pflaumen und begann zu essen. »He, Junge, was machst du da?« schrie der Verkäufer. »Ihr seht es ja, ich esse Pflaumen«, sagte Till. »Willst du wohl?« rief der Mann und begann ihn zu schlagen. Till aber ließ sich nicht im geringsten stören und aß eine Pflaume nach der anderen, während der Mann ihn unaufhörlich schlug und das Volk lachend zusah. Als Till endlich Pflaumen und Schläge genug hatte, sagte er zu den Leuten, »Das nenne ich mir einen schönen Markt. Hier zwingt man die Leute mit Prügeln zum Pflaumenessen, bis sie nicht mehr können.« Der Mann, dessen Wagen Till seine Ferkel anvertraut hatte, lud noch viele Kisten, Kasten und Säcke auf seinen Wagen. Weil er nicht wusste, was in Tills Sack drin war, packte er die anderen Sachen achtlos darauf. Als der Wagen vollgeladen war, stieg der Mann auf, und Till setzte sich zu ihm und fuhr mit ihm heim. Als er den Sack seinem Herrn brachte, waren die Ferkel tot. Sie hatten keine Luft mehr bekommen und waren erstickt. Der Bauer wurde wütend und sagte, »Wenn du so etwas kaufst, musst du es vor dir hertreiben, das läuft ja ganz von selbst.« »Ich will's mir merken«, antwortete Till. Bald wurde Till wieder in die Stadt geschickt. Er sollte einen Sack Erbsen kaufen. Er brachte ihn bis auf den Berg, als ihm einfiel, dass sein Herr gesagt hatte, er hätte die Ferkel vor sich hertreiben sollen, weil sie von selbst liefen. Also schüttete er den Sack aus, so dass die Erbsen lustig den Berg hinabrollten, und ging dann mit dem leeren Sack nach Hause. Als der Bauer den leeren Sack sah, fragte er, »Nun, Till, wo sind die Erbsen?« »Sie werden gleich kommen«, antwortete Eulenspiegel. »Ich habe sie ausgeschüttet, und sie liefen ganz lustig den Berg hinab, ganz von selbst. Ich brauchte sie nicht einmal vor mir herzutreiben.« Da wurde der Bauer zornig und sagte, »Du bist ein Narr. So etwas bindet man an einen Strick und hängt's über den Rücken.« »Ich will's mir merken«, antwortete Till. Als Till wieder auf den Markt gehen musste und dort eine junge Ziege für seinen Herrn kaufen sollte, band er ihr einen Strick um den Hals und hängte sie sich über den Rücken, so dass das arme Tier elend ersticken musste. Zu Hause gab es natürlich ein paar Ohrfeigen. »Euch kann's kein Mensch recht machen«, sagte Till seinem Herrn. »Tu ich, was ihr mir sagt, so scheltet ihr mir. Wie soll ich's denn eigentlich machen?« »Du bist ein Narr«, antwortete der Bauer. »Warum hast du denn die Ziege nicht angebunden und hinter dir hergezogen? So hättest du sie doch lebend nach Hause gebracht.« »Ich will's mir merken«, antwortete Till. Und als er bald darauf wieder auf den Markt geschickt wurde, um Töpfe für die Küche zu kaufen, band er sie an einen Strick und zog sie hinter sich her. Erstaunt und erschreckt sah der Bauer seinen Knecht ankommen. Mehr als die Henkel war nicht da. Die Töpfe lagen in tausend Scherben zertrümmert am Wege. Da jagte der Bauer Till fort und rief, »Mit dir ist doch gar nichts anzufangen, du Tölpel. Ihr tut mir Unrecht, ich habe nur getan, was ihr mir gesagt habt«, antwortete Till, und damit ging er fort in ein anderes Dorf und suchte sich einen anderen Dienst.
Tillin tässä tarinassa tekemät virheet olivat. Hän laittoi porsaita täynnä olevan säkin kuormaan, kertomatta kuskille, mitä säkissä oli. Ajuri lastasi sen päälle raskaita tavaroita ja porsaat tukehtuivat. Herneet hän päästi vierimään mäkeä alas kotia kohti, kun isäntä oli käskenyt hänen ajaa porsaat kotiin. Vuohen hän sitoi selkäänsä, jolloin se tukehtui, koska isäntä oli käskenyt hänen laittaa hernessäkin selkäänsä. Kattilat menivät rikki, kun Till isännän ohjeiden mukaan sitoi ne naruun ja talutti perässään kotiin. Niinpä Tillin oli aika jatkaa matkaa ja etsiä uusi työpaikka. Tillin tarinat ovat hyvin samantapaisia kuin vanhat suomalaiset tarinat hölmöläisistä. Seuraavaksi tutustumme Goetheen. Yritä kuunnellessasi saada selville, koska hän eli, millaisen koulutuksen hän sai, millainen perhe hänellä oli, missä hän eli
ja mitä hän kirjoitti.
Vielleicht der berühmteste deutsche Schriftsteller oder Dichter aller Zeiten ist Johann Wolfgang von Goethe. Er wurde 1749 in Frankfurt am Main geboren, lebte 83 Jahre lang bis zum Jahr 1832. Seine Eltern waren wohlhabend und er hatte eine Schwester, die sehr wichtig für ihn war. In Frankfurt kann man heute noch sein Geburtshaus besichtigen. Goethe bekam eine gute Erziehung. Er lernte viele Fremdsprachen, nämlich Englisch, Französisch, Latein, Griechisch, Italienisch und Hebräisch, sowie Klavierspielen, Reiten und Fechten. Mit 16 Jahren fing er an, in Leipzig Rechtswissenschaften zu studieren. Später studierte er auch in Straßburg. Neben seinem Studium lernte er auch Zeichnen. Goethe hatte in seinem Leben sehr viele Frauen. Er schrieb viele Liebesgedichte an sie und man sagt, dass er viele Frauen unglücklich machte. Er heiratete und bekam auch viele Kinder, von denen nur eins am Leben blieb. Seinen ersten Roman schrieb Goethe 1774 und er wurde sofort Bestseller seiner Zeit. Der Roman heißt »Die Leiden des jungen Werthers« und er ist auch ins Finnisch übersetzt worden, sogar zweimal. Der Roman besteht aus Briefen und ist eine Geschichte einer unglücklichen Liebe, die in Selbstmord endet. Das Ende wurde damals als Symbol des Protestes angesehen. Und nach dem Roman begingen einige junge Männer, die an Liebeskummer litten, nach dem Vorbild Werthers auch Selbstmord. Der Roman wurde in viele Sprachen übersetzt und Goethe wurde schon mit 24 Jahren weltberühmt.
Nuoren Wertherin kärsimykset oli valistuksen ajan kirja ja se edustaa Sturm und Drang, myrsky ja kiihko koulukuntaa. Tunteiden merkitystä korostettiin, eikä järkeä pidetty niin tärkeänä.
Goethe reiste sehr viel und er schrieb auch seine Erfahrungen auf den Reisen, zum Beispiel über seine Italienreisen in den Jahren 1786 bis 1788 auf. Er lebte später in Weimar, in einer kleinen Stadt in Ostdeutschland, wo er sich auch mit anderen berühmten Deutschen traf, zum Beispiel mit Friedrich Schiller, einem anderen berühmten Schriftsteller seiner Zeit. Im Jahr 1999 war Weimar die Kulturhauptstadt Europas. Die Natur war sehr wichtig für Goethe und er studierte später Naturwissenschaften.
Nyt voit tarkistaa, saitko selville seuraavat asiat Goethestä. Hän syntyi 1749 Frankfurt am Mainissa ja eli 83-vuotiaaksi. Hänen perheensä oli hyvin toimeentuleva, wohlhabend, ja hänen sisarensa oli hänelle hyvin tärkeä. Hän opetteli useita vieraita kieliä, englantia, ranskaa, latinaa, kreikkaa, italiaa ja hebreaa, sekä pianon soittoa, ratsastusta ja miekkailua, das Fechten. 16-vuotiaana hän alkoi opiskella lakitiedettä Leipzigissä, Rechtswissenschaften. Lisäksi hän opiskeli Straßburgissa. Opintojensa ohella hän harjoitteli piirtämistä, das Zeichnen. Goethellä oli paljon naisseikkailuita, joiden innoittamana hän kirjoitti runoja, das Gedicht, die Gedichte. Hän meni naimisiin ja vaimo synnytti hänelle useita lapsia, joista vain yksi jäi henkiin. Goethe matkusteli paljon, muun muassa Italiassa. Italian matkoistaan hän myös kirjoitti. Luonto oli hänelle hyvin tärkeä. 24-vuotiaana Goethe julkaisi ensimmäisen kirjansa, kirjeiden muodossa olleen romaanin Nuoren Wertherin kärsimykset. Häntä voidaan hyvällä syyllä kutsua sekä nimellä Schriftsteller, kirjailija, että Dichter, runoilija. Hän asui vuosia Weimarissa, itäisessä Saksassa. Huomasitko, kuinka sanottiin, että kirja on suomennettu? Ist ins Finnische übersetzt. Jos haluttaisiin kertoa sekin, mistä kielestä kirja on käännetty, sanottaisiin aus dem Deutschen ins Finnische übersetzt. Samoin voi kertoa myös, että seitsemän veljestä, die sieben Brüder, ist aus dem Finnischen ins Deutsche übersetzt. Tällaisessa passiivilauseessa voit käyttää myös agenttia, esimerkiksi Heidenröslein, Villiruusu, ist aus dem Deutschen ins Finnische von Otto Manninen übersetzt worden. Goethen suomennettuja teoksia Wertherin kärsimysten ohella ovat Faust sekä useita hänen runojaan, muun muassa länsi-itämaisesta divaanista, westöstlicher Divan. Useista hänen runoistaan on tehty lauluja.
Auch andere Gedichte von Goethe sind weltweit bekannt, zum Beispiel Der Zauberlehrling. Es ist eine Geschichte von einem Jungen, der Zauberer werden will und eine Lehre bei einem Zauberer macht. Während der Herr nicht zu Hause ist, probiert der Junge aus, ob er auch den Zauberbesen benutzen kann. Natürlich gerät er in Schwierigkeiten und die Besen tragen Wasser ins Haus. Diese Geschichte hat Walt Disney inspiriert und er hat einen Zeichentrickfilm hierüber gemacht.
Taikurin oppilas on Suomessakin tuttu runo. Harvemmin tiedetään kuitenkaan sen antaneen idean Walt Disneyn Velhon oppipoika piirroselokuvaan. Zaubern tarkoittaa taikoa, der Zauberer on taikuri, der Besen luuta. Der Lehrling-sana on puolestaan nykyäänkin usein käytetty sana saksan kielessä, sillä se tarkoittaa oppisopimuksella ammattia hankkivaa henkilöä. Oppisopimus on saksaksi die Lehre. Seuraavaksi kuulemme saksalaisista Nobel-kirjailijoista ja erityisesti viimeisimmästä saksalaisesta palkinnonsaajasta Günter Grassista. Tehtävänäsi on saada selville, keitä muita Nobel-kirjailijoita mainitaan ja minä vuosina he saivat palkintonsa.
Günter Grass war der neunte Deutsche, der den Nobelpreis für Literatur bekam. Dies geschah im Jahr 1999. Die Summe von 1,8 Millionen D-Mark spendete er an drei Stiftungen. Für junge Schriftsteller, junge Maler und Grafiker sowie für die Sinti und Roma. Andere weltberühmte Nobelpreisträger in der deutschen Literaturgeschichte waren unter anderem Thomas Mann, dessen berühmteste Romane Die Budenbrocks und Der Zauberberg sind. Er bekam den Preis 1929. Hermann Hesse, der zum Beispiel das Glasperlenspiel und Der Steppenwolf schrieb, bekam im Jahre 1946 den Literaturnobelpreis. Heinrich Böll mit seinen Romanen Gruppenbild mit Dame und Ansichten eines Clowns bekam den Preis 1972. Man hatte jahrelang darauf gewartet, dass Günter Grass Literaturnobelpreisträger würde und schließlich bekam er ihn, hauptsächlich für seinen Durchbruchsroman Die Blechtrommel. Der Roman wurde auch verfilmt und der Film bekam einen Oscarpreis.
Kuuluisimpia saksalaisia kirjallisuuden Nobelpalkinnon saajia lienevät Thomas Mann 1929, Hermann Hesse 1946 ja Heinrich Böll 1972. Heidän teoksiaan on suomennettu muun muassa Mannilta Buddenbrookit ja Taikavuori, Hesseltä Arosusi ja Bölliltä Katarina Blumin menetetty maine. Böllin jälkeen kului siis 27 vuotta ennen kuin saksalainen kirjailija seuraavan kerran sai palkinnon. Seuraavassa kuulet Günter Grassin elämästä. Mitä muuta Günter Grass on tehnyt romaanien kirjoittamisen ohella?
Grass wurde 1927 in Danzig in Polen geboren. Während des Zweiten Weltkrieges in den Jahren 1944 bis 1945 war er Soldat und wurde verwundet. Danach verbrachte er fast zwei Jahre im Lazarett und in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. In den 50er Jahren studierte Grass Grafik an der Düsseldorfer Kunstakademie und später Kunst in Berlin. Er ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Grafiker und Maler. Er lebte auch in Paris und Kalkutta. Er war zweimal verheiratet und mit seiner ersten Frau hatte er vier Kinder. Neben Roman schrieb er auch Gedichte, Novellen und Theaterstücke. Man sagt, dass Günter Grass vielleicht einer der berühmtesten deutschen Schriftsteller der Gegenwart ist. Laut einer Untersuchung war er das bereits schon im Jahre 1965. Er ist auch in den USA sehr bekannt und hat dort Honorarprofessuren an einigen amerikanischen Universitäten. Seit den 60er Jahren war er politisch aktiv und wirkte auch im Wahlkampf von Willy Brandt und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands mit.
Grass on erittäin monipuolinen taiteilija. Kirjoittamisen ohella hän on graafikko ja taidemaalari. Hän on myös itse kuvittanut joitakin teoksiaan. 60-luvulla hän oli aktiivisesti mukana politiikassa ja osallistui näkyvästi Willy Brandtin vaalikampanjaan. Hän on myös kirjoittanut poliitikkojen puheita.
Grass Werke sind nicht nur beliebt, sondern er ist auch attackiert worden. Er behandelt die deutsche Geschichte, die Traumata und die Gegenwart Deutschlands. Und er wagte es laut zu sagen, dass nach der Wiedervereinigung die Ostdeutschen als deutsche zweiter Klasse empfunden wurden. Weitere Werke von Günter Grass, von denen auch viele ins Finnisch übersetzt worden sind, Katz und Maus 1961, Hundejahre 1963, das Theaterstück Die Plebejerproben den Aufstand 1966 örtlich betäubt 1969, der Butt 1977, die Rettin 1986, Unkenrufe mein Jahrhundert 1999. Die Idee zum Roman Der Butt, Kampeller, bekam Krass von einem Märchen von Grimm, nämlich von dem Märchen vom Fischer und seiner Frau, in dem ein Fisch sprechen kann. Auf Finnisch heißen Krass Bücher
Peltirumpu, Kissa ja Hiiri, Koiran vuosia, Paikallispuudutus, Rottarouva, Kellosammakon huuto, Minun vuosisatani.
Oili Suomininen hat mehrere von ihnen übersetzt.
Grass on käsitellyt Saksan nykyhistoriaa aika rohkeasti, eivätkä kaikki saksalaiset pidäkään hänen tyylistään kirjoittaa. Monet ovat sitä mieltä, että hänen paras teoksensa on hänen ensimmäinen romaaninsa Peltirumpu. Seuraavaksi kuulet hieman kirjan juonesta. Kuunnellessasi voit kirjoittaa muistiin Grassin käyttämiä adjektiiveja.
Der Roman Die Blechtrommel spielt in Danzig, in der heute polnischen Heimatstadt von Günter Grass. Deshalb betrachten die Polen Günter Grass gern auch als ihren Schriftsteller. Oskar Mazerat ist die Hauptfigur. Er ist der Ich-Erzähler. Am Anfang des Romans ist er in einem Krankenhaus für geistig Kranke. Da schreibt er seine Geschichte.
Kun Oskar syntyi, päätti hänen äitinsä. Wenn der kleine Oskar 3 Jahre alt ist, soll er eine Blechtrommel bekommen. Isä oli siirtomaatavarakauppias ja elätteli pojan synnyttyä toiveita siitä, että saisi liikkeelleen myöhemmin jatkajan. Tarinaansa miettiessään Oskar löytää valokuvia myös 3-vuotissyntymäpäivästään.
Da hab ich sie, die Trommel. Da hängt sie mir gerade, neu und weiß-rot gezackt vor dem Bauch. Da kreuze ich selbstbewusst und unter ernst entschlossenem Gesicht hölzerne Trommelstöcke auf dem Blech. Da habe ich einen gestreiften Pullover an. Da stecke ich in glänzenden Lackschuhen. Da stehen mir die Haare wie eine putzsüchtige Bürste auf dem Kopf. Da spiegelt sich in jedem meiner blauen Auge der Wille zu einer Macht, die ohne Gefolgschaft auskommen sollte. Da beschloss ich, auf keinen Fall Politiker und schon gar nicht Kolonialwarenhändler zu werden. Vielmehr einen Punkt zu machen, so zu verbleiben. Und ich blieb so, hielt mich in dieser Größe, in dieser Ausstattung viele Jahre lang. Um nicht mit einer Kasse klappern zu müssen, hielt ich mich an die Trommel und wuchs seit meinem 3. Geburtstag keinen Fingerbreit mehr, blieb der 3-Jährige.
Oskar siis päättää olla kasvamatta enää senttiäkään. Hän syöksyy kellarin portaat alas pää edellä. Lääkärit pitävät myöhemmin tätä tapausta syynä sille, ettei hän kasva enää. Muuten Oskar on kuitenkin aktiivinen.
Ich begann an zu trommeln.
Sen lisäksi hänellä oli erikoinen ääni.
Die es mir ermögliche, in derart hoher Lage anhaltend und vibrierend zu singen, zu schreien oder schreien zu singen, dass niemand es wagte, mir meine Trommel wegzunehmen. Denn wenn mir die Trommel genommen wurde, schrie ich, und wenn ich schrie, zersprang Kostbares. Ich war in der Lage, Glas zu zersingen, mein Schrei tötete Blumenvasen, mein Gesang ließ Fensterscheiben ins Knie brechen und Zugluft regieren.
Toiset lapset ilkkuivat Oskaria, mutta toisaalta seurasivat häntä kuin Hamelnin pillipiiparia.
Einerseits ist die Blechtrommel ein Schelmenroman, andererseits ist es eine Geschichte gegen den Krieg. Ein Kritiker schrieb, dass der Roman noch viele Leute auch in der Zukunft erheitern und erschrecken wird. Der Roman ist auch ins Finnische übersetzt worden und auch der Film ist im finnischen Fernsehen gezeigt worden.
Kuvailua elämöittämässä Grass käyttää esimerkiksi seuraavia adjektiiveja. Weißrot gezackt, punavalkea ruutuinen, ernst entschlossen, vakavan päättäväinen, hölzern, puinen, gestreift, raidallinen, glänzend, kiiltävä, säteilevä, putzsüchtig, odottaen putsaamaan pääsemistä. Adjektiivit ja partisiipit, kuten monet näistä muodoista, elävöittävät kerrontaa. Partisiippeja voi käyttää 2 eri tavalla, joko lisäämällä verbin loppuun D-kirjaimen, esimerkiksi glänzen, kimaltaa, loistaa, verbistä saadaan partisiippi glänzend, kimaltava, kiiltävä. Näitä muotoja kutsutaan partisiipin präsensmuodoiksi. Niitä voi käyttää myös adverbeina, esimerkiksi singend, laulaen, tai laufend, juosten. Partisiippina voi käyttää verbin ge-muotoakin, esimerkiksi geschrieben, kirjoitettu, das geschriebene Buch, kirjoitettu kirja. Nämä muodot ovat nimeltään partisiipin perfektimuotoja. Kuulet henkilöiden keskustelevan kirjoista, keitä kirjailijoita he mainitsevat.
Ich habe neulich ein interessantes Buch gelesen, das war von Ingo Schulze und hieß Simple Stories. Es handelt sich um Ostdeutsche, der ganze Roman besteht aus Abschnitten aus ihrem Leben. Hauptsächlich sind das unglückliche Erlebnisse und die Stories sind etwas melancholisch, aber so ist das Leben eben manchmal. Und die Ossis haben ja nach der Wiedervereinigung nicht nur Positives erleben dürfen.
Ich habe auch von diesem Buch gehört. Ich lese aber lieber Frauenliteratur, zum Beispiel Romane von Hera Lind. Sie schreibt über das Alltagsleben von Frauen mit Karrieren und Kindern und so weiter. Beim Lesen eines solchen Romans kann ich meinen Alltag vergessen und auch lachen.
Ja, ja, diese Frauen der Gesellschaftssachen. Ich habe übrigens auch ein Buch von Hera Lind gelesen, nämlich Ein Mann für jede Tonart. Und den Film Das Supervibe habe ich auch gesehen. Der Film hat mir überhaupt nicht gefallen. Mein Lieblingsschriftsteller ist auf alle Fälle Hermann Hesse. Den Steppenwolf habe ich mindestens dreimal gelesen und im Moment lese ich zum zweiten Mal Demian.
Hesse habe ich in der Schule gelesen. Wir mussten ja ziemlich viel im Gymnasium lesen. Franz Kafka haben wir auch gelesen, aber ich fand seine Bücher irgendwie unheimlich. Die Verwandlung zum Beispiel. Eines Tages wacht ein Mann auf und er ist ein Käfer. Oder der Prozess. Die Hauptfigur wird zum Verhör geführt und er hat keine Ahnung, was er falsch gemacht hat. Albträume sind das.
Meinst du, man soll nur Geschichten lesen, die einen fröhlich machen? Ich finde, dass man sich auch beim Lesen Gedanken machen soll und sich eine Meinung über die Inhalte bilden kann. Dazu eignen sich Kafkas Romane doch wunderbar. Man kann auch seine Fantasie spielen lassen.
Ja, das schon. Aber im Moment stehe ich so unter Stress, dass ich lieber leichtere Sachen lese, wobei ich dann einen Ausflug in eine neue glückliche Welt machen kann. Außerdem habe ich zu wenig Zeit, überhaupt etwas zu lesen, weil ich kleine Kinder habe. Lesen ist zurzeit Luxus für mich. Märchen für die Kinder muss ich aber jeden Abend vorlesen. Es ist auch wichtig, dass die Kinder mit Geschichten groß werden.
Das finde ich auch. Ich habe auch meinen Kindern viel vorgelesen, als sie klein waren. Jetzt lesen wir in der Familie alle sehr viel. Meine Tochter, sie ist jetzt 15, die liest immer und überall.
Keskustelussa mainittiin seuraavat kirjailijat: Ingo Schulze, Hera Lind, Hermann Hesse ja Franz Kafka. Ingo Schulze on 60-luvulla syntynyt nykykirjailija, jonka ensi romaani sai useita kirjallisuuspalkintoja vuonna 1995. Hänen teoksistaan on suomennettu Simple Stories. Hera Lind kuvaa naisten arkipäivää vauhdikkaasti. Hänen kirjojaan on myös filmattu. Franz Kafka on prahalainen kirjailija, joka kirjoitti saksaksi. Hänen teoksistaan on suomennettu useita, muun muassa Oikeusjuttu. Muodonmuutos on esitetty kuunnelmana radiossa.